Männchen. Die Stimme von unten.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen, liebe Hörer von Radio Lora. Auch wenn es angesichts eines sehr traurigen und deprimierenden Kapitels über Neoliberalismus, das wir heute behandeln werden, als ein böser Widerspruch in sich erscheinen mag. Mein Name ist Ulrich Seibert. Ich bin diplomierter Wirtschaftler und arbeite heute als freier Autor von überwiegend Fiction, aber auch im Bereich Sachbücher, darunter eben auch die Diktatur des Monetariats. Auch das Thema Neoliberalismus ist kaum weniger spannend und aufwühlend als ein Thriller. Es geht auch in dieser Sendung um Macht, um Geld, um Intrigen, um Mord, ja sogar um Massenmord, und sei es nur aufgrund unterlassener Hilfeleistungen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich auf eine Hörerzuschrift eingehen. Ich wurde dafür kritisiert, dass ich bei der Auswahl meiner Studiogäste einseitig sei, dass ich lediglich Expertinnen aus dem linken Spektrum einladen würde und nie auch mal die andere Seite zu Wort kommen lassen würde. Ich möchte darauf gerne öffentlich antworten. Ja, lieber Volker, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage. Deinen Einwand finde ich sachlich gerechtfertigt. Aber ich habe für diese Vorgehensweise natürlich auch Gründe und die will ich gerne offenlegen. Erstens, die Meinung der neoliberalen Parteien ist ohnehin schon überrepräsentiert, in beinahe allen Medien, zumindest denen mit nennenswerter Reichweite. Radio Lora will eben gerade nicht den Einheitsbrei wiedergeben, sondern auch der anderen, ansonsten unterrepräsentierten Seite im Meinungsspektrum eine Stimme geben. Zweitens, um ein Thema auch nur halbwegs schlüssig darzustellen, braucht man Zeit. Wir haben pro Sendung eine Stunde, abzüglich 20 Minuten Musik und Jingles, um ein Thema unter mehreren Aspekten zu durchleuchten. Für die Diskussion kontroverser Ansichten bleibt leider schlichtweg keine Zeit. Wenn ihr aber eine Diskussion zu einem bestimmten Thema wünscht und wenn ein Vertreter der neoliberalen Wirtschaft sich hier in die öffentliche Diskussion einschalten möchte, dann sei er mir herzlich willkommen, allerdings auf eigene Gefahr. Dann schiebe ich gern mal eine Sondersendung zu diesem Thema ein, die natürlich im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Sendung stehen sollte. Apropos, die kommenden drei Sendungen, also am 21. Juli, am 18. August und am 15. September, werden Sondersendungen anlässlich der Bundestagswahl sein und wir werden Vertretern der CSU, der FDP, der SPD, Bündnis 90 den Grünen und der Linken Gelegenheit geben, sich hier zum Thema Neoliberalismus zu positionieren. Vielleicht werden nicht alle Parteien diese Gelegenheit wahrnehmen wollen. Aber auch die kommen uns nicht aus. Dann analysieren wir halt ihr Wahlprogramm. Das wird spannend. Nun aber in medias res. Im ersten Block dieser Sendereihe haben wir definiert, was genau Neoliberalismus eigentlich, dessen Verfechtern gemäß, sein soll, was es aber in Wahrheit ist. Wir haben gezeigt, wer aus welchen Motiven heraus ein Interesse daran hatte, die bis dato installierten, prinzipiell gemeinwohlorientierten Ansätze zu demontieren und das Recht des Stärkeren, das wir einst beispielsweise mit dem Manchester-Kapitalismus schon einmal hatten und bereits überwunden glaubten, zu reinstitutionalisieren. Wir haben nachgewiesen, dass Neoliberalismus keiner der existierenden Wirtschaftstheorien folgt und dass damit überwiegend Partikularinteressen, insbesondere der Superreichen und Großkonzerne, durchgesetzt werden und werden sollen. Im Block 2 geht es nun darum, die Auswirkungen des Neoliberalismus aufzuzeigen. Kriege und Konflikte sind eine davon, Fluchtursachen eine andere, die teilweise auch mit Kriegen und Konflikten zusammenhängt. Doch wäre es stark vereinfacht, Fluchtursachen allein auf solche Ereignisse zu reduzieren. In dieser Sendung wollen wir uns es insbesondere ansehen, wie eine ausbeuterische Politik, vor allem seitens westlicher Industrienationen, Menschen in den sogenannten Entwicklungsländern immer weniger Perspektiven für das bloße Überleben lässt. Dazu habe ich einen Studiogast bei mir, nämlich die Bundestagsabgeordnete Eva-Maria Schreiber von der Partei Die Linke, Obfrau im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf Ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal 480-2851.
Als wir uns das erste Mal begegnet sind, war ich Vortragsredner in Ihrem Büro in Regensburg. Heute ist sie mein Gast. Eva-Maria Schreiber, du bist Bundestagsabgeordnete, betreust Büros in Regensburg und Ingolstadt und deine Expertise liegt auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe oder dem, was man in der Politik gern als solche bezeichnet. Darüber hinaus bist du sogar Obfrau im entsprechenden Bundestagsausschuss. Ein herzliches Willkommen bei Radio Lora. Eva, magst du dich den Hörern erstmal vorstellen? Woher stammst du wirklich? Was treibt dich an? Wie bist du in die Politik gekommen?
Erstmal herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, ich bin Eva-Maria Schreiber. Ich komme aus München, bin aber aufgewachsen in Köln. Das ist die Frage, woher ich wirklich stamme.
Genau.
Wohne seit 1990 in München und bin seit 2011 bei der Partei Die Linke. Bin Ethnologin und habe vor meiner Zeit im Bundestag interkulturelle Kommunikation unterrichtet. Ja, und seit 2017 bin ich im Bundestag im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und allerdings weniger intensiv auch tätig im Umweltausschuss. Und meine Spezialthemen ist eigentlich sehr viel. Wir sind zu zweit im Ausschuss von den Linken. Das heißt, wir mussten uns quasi die Welt teilen. Ich habe die eine Hälfte, meine Kollegin Evrim Sommer hat die andere Hälfte. Ich bin zuständig für Südamerika und hauptsächlich für Afrika. Themen haben wir uns dann auch aufgeteilt. Das sind ja eigentlich alle Themen, die es so gibt. Und ich bin momentan sehr stark beschäftigt mit dem Lieferkettengesetz. Ich bin Sprecherin für Welternährung, also Ernährung fällt runter, globale Gesundheit fällt runter, Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit fällt runter. Und zum Teil auch Fluchtursachen bekämpfen, was Südamerika und Afrika angeht.
Mhm. Südamerika wusste ich gar nicht, dass das in der deutschen Politik auf dem Fokus steht. Das betrifft doch eher die USA letztendlich als Einwanderungsland.
Südamerika ist im Moment durch den neuen Plan des BMZ 2030 ist Südamerika zum großen Teil aus der bilateralen Zusammenarbeit rausgefallen, hauptsächlich multilateral, aber die Zusammenarbeit auch mit GIZ etc. Wird weiter gemacht. Da sollte übrigens auch Gesundheit rausfallen, aber durch Corona haben sich das dann doch nochmal anders überlegt.
Mhm. Jetzt hätte ich nur eine Bitte. Du bist Politprofi, wir alle sind keine Politprofis. Wenn du solche Abkürzungen benutzt, dass du kurz vielleicht erklärst, was das
für... BMZ, Entschuldigung, das ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das wird mit BMZ abgekürzt und mein Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird mit AWZ abgekürzt.
Okay, so AWZ ist dann für künftig
der Ausschuss für... BMZ ist das Ministerium.
Okay. Und wie bist du dazu gekommen zu den Themen? War das einfach eine Einteilungsfrage der Linken oder hat es da gewisse persönliche Bezüge, Geschichten, persönliche, die du schon erlebt hast?
Also, wenn ich Afrika nicht bekommen hätte, wäre ich sehr empört gewesen und sehr traurig gewesen. Weil Afrika war in meinem Ethnologiestudium schon ein sehr starker Fokus. besonders Afrika südlich der Sahara. Und da, das hätte mich doch schon sehr gewurmt. Deswegen war ich auch sehr, sehr, sehr froh, dass ich es tatsächlich in diesen Ausschuss geschafft habe.
Mhm. Liebe Eva, vor einigen Monaten hat der Bundestag ja begonnen, sich mit dem sogenannten Lieferkettengesetz zu beschäftigen. Um was genau geht's da?
Lieferketten? Muss ich das jetzt definieren?
Sollte man vielleicht, weil es vielleicht einige Leute gibt draußen an den Geräten, die es noch nicht damit in Kontakt gekommen sind.
Wir importieren ja sehr viel. Mhm. Und der Beginn einer Lieferkette ist da, wo das Produkt hergestellt wird, beziehungsweise der Rohstoff für das Produkt abgebaut wird, wo zum Beispiel die Orangen für den Orangensaft wachsen und gepflückt werden, wo das Coltan für die Handys geschürft wird, wo das Lithium auch für Batterien aus Salzseen zum Beispiel gewonnen wird.
Oder?
Lebensmittel natürlich auch. Mhm. Wo das Soja wächst für unser Viehfutter, wo die Rinder grasen für unser Fleisch. Das ist der Beginn der Lieferkette.
Ja.
Das Ende der Lieferkette ist ja streng genommen eigentlich, wenn ich das kaufe, aber in meinen Augen ist das Ende der Lieferkette dann tatsächlich, wenn dieses Produkt entsorgt wird.
Oh ja. Mhm.
Aber das ist dann wieder eine andere, da bin ich dann das Zentrum und das ist aber, das hat aber mit dem Lieferkettengesetz nichts mehr zu tun. Mhm. Und dass in der gesamten Kette sollen menschenrechtliche, arbeitsrechtliche Standards und Umweltstandards eingehalten werden. Darum geht es in dem Lieferkettengesetz, das auch Sorgfaltspflichtengesetz heißt.
Mhm. So, das heißt, also, wir haben irgendwo Missstände erkannt. Reden wir mal über ein paar von diesen Missständen, warum dieses Lieferkettengesetz denn überhaupt notwendig ist.
Ja.
Hast du da ein paar Beispiele für uns?
Ich habe eine ganze Menge. Das ist erstmal Kinderarbeit.
Wo zum Beispiel?
In Indien zum Beispiel.
Oder in Afrika bei der Schokolade, bei Kakao?
In Afrika bei der Schokolade oder bei Coltan oder bei Konfliktmineralien oder zum Teil auch bei der Ernte von Orangen. Also Kinderarbeit ist sehr weit verbreitet, aber es geht nicht nur um Kinderarbeit. Es geht um Hungerlöhne, die unter dem in den jeweiligen Ländern geltenden Mindestlohn liegen. Es geht um Diskriminierung, es geht um sexuelle Belästigung von Frauen, es geht um Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Landraub und moderne Sklavenarbeit. Das ist alles mit da drin. Das passiert nicht bei jedem Unternehmen, aber bei einfach viel zu vielen.
Und vielleicht auch der Hinweis, dass es natürlich dadurch möglich ist, billige Produkte überhaupt erst auf den Ladentisch zu bekommen, weil natürlich der faire Preis eines Produkts ist ja quasi der, bei dem jeder, der daran mitwirkt, auch seinen fairen Leistungsbeitrag
also
bezahlt
bekommt.
Also wenn
die Arbeiterinnen, die eine Jeans herstellen für uns, wenn die einen fairen Lohn bekommen, von dem sie leben können, würde die Jeans bei uns sich mit den momentanen Handelsmargen um genau 1 Euro verteuern. Wir würden es also fast nicht merken.
Ja, ist die Frage, wie man dann fair definiert, aber das wäre natürlich
Das wäre dann schon, wenn sie davon leben kann,
ja?
Ja. Und auch der Unterschied zwischen Billig-T-Shirts oder teuren T-Shirts, da habe ich letztens mal eine schöne Grafik gesehen, also das billige T-Shirt, da bekommt die Näherin 2-3 Cent weniger als für das teure T-Shirt, das 25 Euro kostet und das billige wäre 3 Euro. Der Unterschied liegt im Weg, den dieses T-Shirt nach der Näherei macht.
Nicht nur, sondern natürlich auch im Marketing, das eine Firma macht.
Ja, das gehört ja mit dazu.
Ja.
Die Näherin selbst als Produzentin des T-Shirts bekommt am wenigsten. Das sind wirklich 2-3 Cent Unterschied.
Mhm.
Und es würde diese Jeans nicht wirklich teurer machen, was die momentanen Umstände angeht, wenn die bleiben würden. Es würde es nicht.
Also nicht der Verbraucher ist der eigentliche Profiteur bei billig hergestellten Waren?
Nö, das sind die Firmen.
Mhm. Wir haben also die Notwendigkeit des Lieferkettengesetzes darin begründet, dass einige Firmen exorbitante Profite machen auf Kosten von Menschen, die zu diesen Produkten beitragen, aber selber nicht gerecht entlohnt werden. Sehe ich das so richtig?
Ja, kann man kurz so sagen. Es geht ja dann weiter. 2015 hat die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan beschlossen, weil sie wollte erstmal kein Gesetz, sondern hat auf Freiwilligkeit gesetzt, dass die Unternehmen freiwillig Menschenrechte und Umweltstandards achten. Es gab dann ein Monitoring mit zwei Durchläufen. Das erste Monitoring war Anfang 2019 beendet mit erschreckenden Ergebnissen.
Darf ich fragen, was denn Monitoring ist?
Die haben Firmen angeschrieben, um zu fragen, inwieweit sie die Menschenrechte in ihrer Lieferkette berücksichtigen. Die genauen Fragen kenne ich gar nicht. Es haben nicht viele Firmen geantwortet und die von denen, die geantwortet haben, es gab, wie gesagt, zwei Durchgänge, die geantwortet haben. Da ist dann herausgekommen, beim zweiten Durchgang noch nicht mal 20% der Unternehmen, die geantwortet haben, halten die entsprechenden Kriterien ein. Und Vorgabe, dass es freiwillig bleibt und dass kein Gesetz kommt, war, dass 50% der Unternehmen einhalten. Jetzt sage ich, spekuliere ich mal wild darauf los, wenn ich weiß, dass in meiner Lieferkette die Menschenrechte nicht eingehalten werden, antworte ich dann auf so einen Fragebogen? Ich schätze eher mal nein, sodass die Dunkelziffer doch relativ hoch ist und diese 20% viel zu hoch gegriffen sind.
Ja, das ist so, wie wenn du deinen Mann fragst, ob er auf Pornos anschaut. Das, da kannst du nicht eine ehrliche Antwort erwarten.
Gut, den Vergleich hätte ich jetzt nicht genommen, aber schon im Januar 2019 gab es erste Ansätze, Entwürfe für ein Lieferkettengesetz von Minister Müller. Die waren sehr gut.
Müller CSU?
Ja, Müller CSU. Die waren sehr gut. Als das zweite Monitoring beendet war und dann klar war, laut Koalitionsvertrag, jetzt muss ein Gesetz her, Müller und Heil sich zusammengesetzt haben, einen sehr guten Entwurf geschrieben. Danach ging es zum Wirtschaftsministerium und da blieb der dann erstmal hängen. Seit letztem Sommer, da haben dann Eckpunkte von dem an sich guten Gesetz standen im Handelsblatt und in der Taz. Wir haben sie nicht bekommen. Das war schon der Anfang. Und dann war das Kanzleramt dagegen und wie gesagt, Wirtschaftsministerium dagegen. Und da hing das dann erstmal sehr, sehr lange. Der Gesetzesentwurf wäre die historische Chance gewesen, Menschenrechte und Arbeits- und Umweltschutz zu stärken und Betroffenen zum Beispiel robuste Klagemöglichkeiten vor deutschen Gerichten zu ermöglichen. Man denke nur an TÜV Süd, der Dammbruch, wo TÜV Süd zertifiziert hat, dass der in Brasilien, dass der Damm hält. Kurz darauf ist er zusammengebrochen. Über 250 Menschen sind gestorben. Die Umwelt ist verseucht und so weiter. Das ist sehr schwierig gewesen, da den Klageweg zu gehen. Und es wäre eigentlich, was ist jetzt drin? Ab 2023 gilt dieses Sorgfaltspflichtengesetz, wo man Menschenrechte und Umweltstandards beachten muss in der Lieferkette. Zunächst für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das betrifft rund 600 Unternehmen in Deutschland. Ab 2024 sind es dann die Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind insgesamt 2900 Unternehmen ungefähr. Das sind 0,1% aller Unternehmen in Deutschland. Juhu, wahnsinnig viel. Ne?
Also entschuldigen, aber das hört sich doch jetzt an wie eine totale Mogelpackung, weil im Prinzip bedeutet, wenn man weiß, wie heute Firmenrecht funktioniert, kann man doch jede Abteilung, und das wird ja auch ständig gemacht, outsourcen. Das heißt, also man kann eine Einkaufsabteilung abtrennen aus der kleinen Firma, hat da 30 Leute drin und schon ist man...
Die Befürchtung Befürchtung habe ich auch. Ich habe sie wohl beim ersten Durchlesen wie die Pilze aus dem Boden sprießen sehen. Die Anforderungen an die Unternehmen sind nach unterschiedlichen Stufen in der Lieferkette abgestuft. Eigener Geschäftsbereich, unmittelbarer Zuliefer und mittelbarer Zuliefer. Unmittelbarer Zuliefer ist der direkt vor mir, bei dem ich das einkaufe. Da muss ich dann Risikoanalyse machen. Der mittelbare Zuliefer, zum Beispiel wenn man weiter in der Lieferkette zurückgeht, bis an den Beginn, der ist da offiziell nicht mehr mit drin. Der ist mit drin, wenn substanzielle Anschuldigungen da sind, dass da Menschenrechtsverletzungen passieren. Jetzt ist substanziell ein Wort, das ist für mich ein Schwamm. Wer sagt, was ist substanziell? Wer sagt, wenn jetzt irgendein Whistleblower, weil er seinen Job nicht verlieren will oder sonst was, sagt, hier bei uns werden aber Menschenrechte verletzt. Oder wir werden unter Druck gesetzt, wir werden bedroht. Egal, was da alles passieren kann. Und substanziell und ernstzunehmend müssen die Vorwürfe sein, ja. Das ist für mich eine Tür mit 1000 Schlupflöchern und vor allen Dingen, es ist ein Hinweis, wenn ihr nicht hinguckt, es ist eine Aufforderung zum Wegsehen, ja.
Lass mich doch mal eine Frage, wie man sich das konkret vorstellen kann, an einem konkreten Beispiel abfragen. Du kennst die Firma Nestle. Du kennst wahrscheinlich auch den Skandal über das Pure Life Wasser, das die quasi aus in südlichen Afrika abzapfen. Also das saubere Trinkwasser, das einzige saubere Trinkwasser, was die Menschen dort haben, das wird von Nestle abgegriffen. Die Einwohner bleiben im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen, wenn überhaupt Regen fällt. Also haben keinen Zugang zu ihrem Grund, zu ihrem Wasser. Ich würde da eine Menschenrechtsverletzung sehen, weil Wasser
Zugang
ist ja auch
ein Menschenrecht.
Aber die Direktion von Nestle sieht es ganz anders, sogar explizit. Die sagen, nee, das ist kein Menschenrecht. Jetzt haben wir ein Lieferkettengesetz, das solche Sachen quasi stoppt. Wie würde man jetzt da mit Nestle umgehen, wenn das Gesetz durch ist?
Es gibt Strafzahlungen bei Verletzungen. Es gibt auch eine Möglichkeit, von Aufträgen ausgeschlossen zu werden. Die Strafzahlungen sind aber nicht besonders hoch. Was es leider in diesem Gesetz nicht gibt, das ist eine zivilrechtliche Haftungsregel, dass jetzt zum Beispiel die Bevölkerung, da wo Nestle das Wasser holt und sie haben keinen Zugang mehr zum Wasser, dass die Bevölkerung Nestle anklagt. Und die haben zwar im Gesetz drin, dass eine Erweiterung der Prozessstandschaft, wie das im Juristendeutsch heißt, ich bin keine Juristin.
Das sagt mir auch nichts.
Das heißt, die Betroffenen können durch NGOs oder Gewerkschaften vertreten werden, die dann für die klagen. Das ist ein Fortschritt, das ist aber keine Lösung.
Also weil die Betroffenen erstmal...
Weil Nestle auch nicht haften muss. Die können dann angeklagt werden, aber die Haftung ist draußen, die zivilrechtliche. Und das ist ein Problem, weil das schärfste Schwert eines Lieferkettengesetzes ist im europäischen, es gibt ja einen EU-Entwurf, da ist es zum Beispiel drin, noch.
Also du meinst, wir richten uns nicht nach der EU, sondern es könnte in dem Fall umgekehrt gehen.
Ich fürchte, weil unseres schneller ist.
Armut ist die schlimmste Form der Gewalt. Mahatma Gandhi. Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Hier sind wieder Ulrich Seibert und Eva-Maria Schreiber in der Sendung Neoliberalismus, Verarmung ganzer Regionen aus der Sendereihe Die Diktatur des Monetariats. Wenn wir über das Thema Verarmung sprechen, kommen wir nur um eins der Instrumente, dessen der industrialisierte Westen sich gern bedient, um seine Interessen durchzusetzen, nicht umhin. Das Instrumentarium, auf das ich anspiele, heißt Freihandelsabkommen. Wir werden dieses Thema übrigens an anderer Stelle der Sendereihe wieder aufgreifen und dann wird es um Freihandelsabkommen speziell zwischen Industrienationen, wie beispielsweise zwischen Kanada und der EU gehen, die ebenfalls, aber aus völlig anderen Gründen, hochproblematisch sind. Heute liegt der Fokus jedoch auf Freihandelsabkommen zwischen auf wirtschaftlicher Ebene ungleichen Partnern, wie beispielsweise der EU und den ostafrikanischen Staaten. EPA wäre beispielsweise ein solches Abkommen. Eva, freier Handel ist doch zunächst mal etwas Gutes, oder? Wie kann das gleichzeitig ein Instrument der Ausbeutung und der Vernichtung von Lebensgrundlagen sein?
Ja, erstmal Handel unter Gleichberechtigten, wie du das eben auch schon gesagt hast. Das ist vernünftig, wenn entsprechende Konditionen da sind. Und es ist auch sehr bereichernd. Das ist auf Augenhöhe. Was wir aber unter Freihandel erleben, gerade was die EPAs zum Beispiel, die du angesprochen hast, die europäischen Partnerschaftsabkommen, ausmacht, die Stärkeren diktieren den Schwächeren die Bedingungen. Die Industrieländer haben ja viel größere Verhandlungsteams, viele ExpertInnen profitieren mehr von Freihandel, da eigene Produkte meist konkurrenzfähiger sind. Ein Beispiel Milch. Milchbauer in Deutschland produziert erstmal viel mehr Milch als ein Milchbauer in Burkina Faso. Zugleich gibt es in Deutschland viele Subventionen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, wer gewinnt denn da, wenn Freihandel herrscht? Da kann die ganze Milch als Milchpulver nach Burkina Faso oder anderes afrikanisches Land exportiert werden und der Milchbauer in Burkina Faso schaut in die Röhre. Das Gleiche ist passiert in Ghana mit Tomaten zum Beispiel. Ghana hatte eine eigene tomatenverarbeitende Industrie, mittlerweile gibt es nur noch die italienischen. Textilherstellung überschwemmt worden mit europäischer Kleidung, mit Stoffen aus Indonesien oder sonst was. Die eigene Textilherstellung in den afrikanischen Ländern ist zusammengebrochen. Da kann man eine ganze Menge an
Beispielen finden.
Ja, ich habe Beispielen. Auch eins, zum Beispiel und das Allerschlimmste sind die Investitionsschutzabkommen, weil ein Freihandel, so wie er momentan läuft, verhindert gute Umwelt- und Sozialgesetzgebung, weil wenn jetzt irgendeines dieser afrikanischen Länder sich entscheidet, den Mindestlohn zu erhöhen und bestimmte Umweltstandards einzuführen, könnte diese Firma, dieser ausländische Investor, den Staat verklagen, was bei uns übrigens auch passiert ist, Vattenfall hat ja auch Deutschland verklagt, den Staat verklagen. Und damit hat es sich dann was wegen Handelshemmnis. Und das würde sich zum Beispiel auch mit einem Lieferkettengesetz beißen, weil dieses Lieferkettengesetz fordert solche Auflagen. Die Investorenschutzabkommen verhindern solche Auflagen. Das heißt, jedes Handelsabkommen, wo so ein Investorenschutzabkommen drin ist, muss geändert werden und dieses Investorenschutzabkommen muss raus.
Wobei man natürlich einen Investorenschutz einen gewissen historischen Hintergrund hat, zum Beispiel den, dass man in manchen Ländern ja noch nicht unbedingt von einer gefestigten Rechtsstaatlichkeit sprechen kann. Ja. Da hat man ja teilweise das Argument gebracht, ja, was passiert, wenn da jetzt ein Putsch passiert, die Gerichte werden außer Kraft gesetzt, ein normales zivilisatorisches Leben geht gar nicht mehr. Das war ja quasi der Hintergrund, warum man solche Investitionsschutzverfahren erstmal
Ja, aber das, was mittlerweile daraus geworden ist, ist ja was ganz anderes. Das hat ja nichts mehr damit zu tun. Das könnte man eigentlich nicht Investorenschutz, sondern Profitschutzabkommen nennen. Und außerdem soll das bei den großen Handelsabkommen ja gerne über private Schiedsgerichte ausgehandelt werden. Wieso denn privat?
Ja, zum Beispiel, weil es keine überstaatliche Gerichtsbarkeit gibt.
Die könnte man ja zum Beispiel einrichten. Richtig. Wir haben auch einen internationalen Gerichtshof in Den Haag, was Menschenrechte angeht. Der könnte das übernehmen.
Ja, für Strafsachen, aber nicht für Zivilrecht. Das müssen wir tatsächlich ganz neu machen, diesen Gerichtshof, aber das wäre tatsächlich eine Aufgabe. Ja.
Als Beispiel. Mhm. Der könnte halt sich ausweiten von Strafsachen, nicht nur Strafsachen, sondern eben auch Zivilrecht. Könnte man machen. Wäre eine Idee, aber bitte nicht private Schiedsgerichte.
Ja, ist aber auch tatsächlich gang und gäbe, gerade auch in Entwicklungsländern. Auch Peru ist jetzt gerade kein Entwicklungsland, sondern ein Schwellenland, glaube ich. Aber die haben, glaube ich, Klagen von privaten Schiedsgerichten wegen Umweltschutzgesetzen, die sie erlassen wollten. Die sind fast so hoch wie ihr ganzer Staatshaushalt. Also es ist irre, was da auf ein Land zukommen kann, wenn Interessen der westlichen Welt verletzt werden. Und ich glaube, da sind wir beim Punkt, dass es in diesen ganzen Freihandelsabkommen letztlich nicht um Interessen der Länder selber geht, sondern um die Interessen, die Industrienationen letztlich haben. Aber das hast du ja schon gesagt. Wie kam das eigentlich, dass diese Länder, wie zum Beispiel die ostafrikanischen Staaten, sich überhaupt auf solche Abkommen eingelassen haben, wenn sie nicht profitieren können davon?
Ja, irgendwo möchten sie natürlich auch Zugang zu europäischen Märkten haben. Und ansonsten hätte es keinen gegeben. Das ist das Problem. Aber Tansania zum Beispiel weigert sich ja bis heute, das zu unterzeichnen. Jetzt hat sich ja gerade die Afrikanische Union, Panafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft aufgebaut, ACTFA. Und Afrikanische Freihandelszone, innerafrikanische.
Mhm. Um dagegen zu steuern.
EU und Deutschland begrüßen dies, unterstützen das Projekt auch finanziell, aber es gibt immer noch die EPAs. Es gibt eine Konzentration auf Nordafrika, was Handelsabkommen angeht. Und ganz ehrlich gesagt ist das gleichzeitig, weil wir auf der einen Seite unterstützen sie die afrikanische Freihandelszone, auf der anderen Seite spalten sie es durch diese regionalen Freihandelsabkommen. Das ist ungefähr so, als würde die USA Freihandelsabkommen mit Südeuropa und Osteuropa abschließen und dann sagen, damit wollte man die EU stärken insgesamt. Und das ist irgendwo, passt nicht so ganz. Ne?
Ein weiteres Thema, das in die Problematik hineinspielt, heißt Landgrabbing. Was versteht man darunter und wie konkret wirkt sich das auf die Wirtschaft der sogenannten Entwicklungsländer aus?
Ja, Landgrabbing, auf Deutsch würde ich sagen Landraub. Ganz simpel.
Ja, unter Nagel reißen wird sich...
Unter Nagel reißen. Die Menschen verlieren sich mit diesem unter den Nagel gerissenen Land die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Und das sind ja Firmen. Oder Eliten oder also internationale Konzerne, große Infrastrukturprojekte, Spekulanten, Eliten. Also das sind die Möglichkeiten, um die Facetten, die ein Landgrabbing hat. Mhm. Ja, große Infrastrukturprojekte wäre zum Beispiel Staudamm oder Flughafen. Oder eben internationale Konzerne kommen dahin, investieren und dann wird das Land für, sagen wir mal, eine Palmölplantage oder eine Sojaplantage oder was auch immer genutzt. Dadurch verlieren die Menschen mit dem Land auch die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Die arbeiten nur noch für diese Firma, aber diese geschaffenen Arbeitsplätze, die gleichen diesen Verlust ja nicht aus.
Warum verkauft eigentlich jemand sein Land?
Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass die Menschen ihre eigenen Produkte nicht mehr an den Mann bringen, sie müssen aber leben. Jetzt kommt so ein großer Konzern, der setzt sich dahin, schafft Arbeitsplätze, nimmt auch sehr viel. Und um überleben zu können, verkaufen sie ihr Land, kriegen dafür vielleicht ein kleines Stück eigenes Land woanders zugeteilt, das aber nicht die gleichen Qualitäten hat wie das, was sie vorher hatten, wo zum Beispiel nichts wächst.
Ja, oder sie kriegen einfach ein bisschen Geld.
Oder sie kriegen dann Geld. Mhm. Und manchmal kriegen sie auch gar nichts. weil die Landverteilung sehr undurchsichtig ist.
Oh ja, da habe ich ein interessantes Beispiel übrigens. Ich habe ein bisschen Familie in Peru und gerade da war es so, dass im Hochland sehr viele Firmen sich irgendwo Silber entdeckt haben oder andere Rohstoffe und dann hat man kurzerhand alle Leute enteignet, die dort gewohnt haben, weil die waren ja alle nicht im Grundbuch eingetragen. So was wie Grundbuch gab es überhaupt
genau,
nicht.
Eben genau, das Grundbuch ist das Problem.
Kam das Militär und hat die Leute alle von ihrem Land vertrieben und dann nach Lima verbracht.
Weil traditionelle Landnutzung ist nicht gleich Grundbuch. Und wenn sich dann jemand auf den Standpunkt stellt, dass er nur Grundbuch anerkennt, dann passieren, da gibt es im Kongo, bei Foronia zum Beispiel, da ist vor über 100 Jahren ist Unilever dahin mit Palmölplantagen, da gibt es bis heute ungeregelte Landrechtsverhältnisse und so weiter. Es ist alles sehr undurchsichtig. Und jetzt ist natürlich seit der Finanzkrise das Ganze nochmal verstärkt, weil Finanzinvestoren in Land investieren.
Übrigens auch bei uns. Und das ist auch ein Punkt, warum das nicht nur die sogenannten Entwicklungsländer betrifft. Auch bei uns wird massiv Landgrabbing, insbesondere bei landwirtschaftlichen Grundbetrieben. Es ist insbesondere China und die Gruppe, die du vorhin genannt hast, die sich da ganz massiv um landwirtschaftliche Flächen bemüht. Wir wundern uns darüber, dass Menschen aus aller Welt auf der Flucht sind und dass einige davon auch versuchen, hier bei uns ein Auskommen zu finden. Wir mokieren uns gar über die Wirtschaftsflüchtlinge, offenbar meist ohne uns darüber im Klaren zu sein, dass wir selbst die Hauptverantwortung dafür tragen, dass so vielen Menschen die Lebensgrundlage entzogen wird. Was müsste man aus deiner Sicht tun, Eva, um Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen?
Ja, erstmal vornweg, Mobilität ist ein zentraler Wesenszug der Menschheit. Menschen sind immer gewandert. Mhm. Immer. Es ist immer so 3-5%. Und von uns wird ja Mobilität sogar erwartet, wenn ich mobil ist, wenn ich mal woanders studiert, gearbeitet, gewohnt hat, gilt als rückständig. Aber wenn die Menschen aus dem globalen Süden kommen, wer flüchtet oder migriert, der macht sich verdächtig. Die wollen unseren Wohlstand rauben. Aber unser Wohlstand ist geschaffen worden auf dem Rücken dieser Menschen. Wir haben durch Handelsverträge, durch industrielle Landwirtschaft und so weiter, haben wir es verunmöglicht, durch Rohstoffe von den Ländern importieren, so billig wie möglich, unverarbeitet, sodass diese Länder überhaupt nicht die Möglichkeit bekommen, selber eigenständig auf die Füße zu kommen, eine eigenständige, gut funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Und das ist unser Anteil. Und wenn dann gar nichts mehr geht, dann ist doch klar, dass sie sich bewegen. Zusätzlich kommt noch der Klimawandel dazu, worunter diese Länder wesentlich mehr leiden als wir, obwohl wir die Verursacher sind. Mhm. Was müsste man tun? Menschen Perspektiven geben, dass sie in ihrer Heimat bleiben können, weil wer flieht, geht ja nicht freiwillig aus seiner Heimat. Ja. Das ist eine Definition von Flucht, dass es nicht freiwillig ist. Er möchte da bleiben und das heißt, wir müssen das Freihandelsdogma beenden. Wir brauchen gescheites Lieferkettengesetz. Wir brauchen Agrarökologie statt industrieller Landwirtschaft. Wir müssen einen Schuldenschnitt machen, die Schulden erlassen und zwar auch die privaten Gläubiger einbeschlossen. Dann brauchen wir einen konsequenten Klimaschutz. Und wir dürfen keine Waffen mehr exportieren und eine konsequente Friedenspolitik müssen wir machen. Also das ist das, was wir machen müssen.
Das heißt, wir müssten die Leute quasi wie Partner auf Augenhöhe behandeln und nicht als Leute, die man einfach nach Lust und Laune ausbeutet, um eigenen Profit zu machen.
Ja.
Jetzt würden dir aber böse Zungen sagen, Entschuldigung, aber das ist doch, wenn dort Korruption herrscht bis zum Umfallen, das ist doch nicht unser Problem hier. Was würdest du denen antworten?
Oh doch, das ist ja wohl unser Problem, weil wir haben auch da unsere Finger drin und es ist sehr wohl unser Problem, dass wir dann zulassen, dass wir das tatsächlich nutzen. Ich habe mal eine SWOT-Analyse vom Wirtschaftsministerium gelesen, als es um Äthiopien ging. Vom Entwicklungsministerium kam schön, was wir alles an tollen Projekten in Äthiopien machen, wirklich tolle Projekte zum Teil. In dieser SWOT-Analyse hieß es auf der Pro-Seite, oh toll, industrielle Landwirtschaft nötig, möglich. Auf der Pro-Seite, Niedriglohnsektor, Leute müssen nicht ausgebildet werden, sondern können angelernt werden, wo das BMZ hingeht und die Leute unterstützt, dass sie Berufsausbildung bekommen. Mhm. Also genau das Gegenteil. Auf der Negativseite kam dann, schade, Profite können nicht so schnell exportiert werden und B, könnte noch Reste von sozialistischem Gedankengut vorhanden sein. Und es stimmt, und dann gibt es Sonderwirtschaftszonen in Äthiopien. Das sind die Zonen, wo meistens die Investoren hingehen. Warum gehen die in die Sonderwirtschaftszonen? Weil in dieser Sonderwirtschaftszone in Äthiopien, die ich meine, da ist es halt so, dass wenn dieses Unternehmen ausschließlich für den Export herstellt, bekommt es in dieser Sonderwirtschaftszone 10 Jahre steuerfrei. Das heißt, das Versprechen, ja, Äthiopien bekommt Steuern, dann können die ihre Gesundheits- und Bildungssystem damit ausbauen, etc. pp., ist für die Katz, weil der erstmal 10 Jahre steuerfrei. Das, was hergestellt wird, nutzt den Äthiopiern auch nichts, weil es, man kriegt ja nur die 10 Jahre steuerfrei, wenn man nur für, ausschließlich für den Export herstellt. Und Niedriglohnsektor, anstatt ausgebildete, berufsausgebildete Menschen einzustellen, bedeutet auch, dass diese Menschen von ihrem Lohn nicht leben können. Und das ist einfach alles, ein Beispiel, alles in der Nussschale, woran es hapert und woran man sehen kann, wie sehr wir uns, egal ob das Lieferketten, Landgrabbing, Freihandelsabkommen, Fluchtbewegung, wie eng das alles zusammenhängt. Und wir müssen wirklich aufhören, auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden zu leben. Und diese Menschen aus dem globalen Süden dürfen wir nicht mehr wie Menschen zweiter Klasse behandeln, sondern müssen sie mit Respekt und auf Augenhöhe.
Es gäbe wie eigentlich immer noch unglaublich viel zu sagen zum Thema, doch leider nähert sich die Sendung unerbittlich ihrem Ende. Zum Beispiel zum Thema Entwicklungshilfe. Wie oft hört man Sprüche wie, naja, wir schirmen doch einen Haufen Geld über nach Afrika, aber Millionen jedes Jahr, damit's nicht verhungern. Keiner weiß, was mit dem Geld passiert, aber wir zahlen's. Wir haben's ja. Die sollen einmal was arbeiten da drüben, so wie wir, na wird's schon. Ich habe solche Sprüche leider recht oft gehört, die eigentlich nur eins offenbaren, eine komplette Ignoranz des Problems und des Systems. Ja, wir haben in der Tat einen Posten im Bundeshaushalt, der sich Entwicklungshilfe nennt. Dazu gehören zum einen aber nicht nur Hilfsgelder, sondern auch Kredite, die künftig zurückgezahlt werden müssen. Und die Hilfszahlungen sind auch nicht so ganz uneigennützig, denn die Hilfen bedingen meist Gegenleistungen. So wurde massiv daran gearbeitet, dass sogenannte Empfängerstaaten sich dafür einsetzen, dass althergebrachtes Saatgut illegalisiert wird und westlichen Großkonzernen die Tür dafür geöffnet wird, ihr selbst entwickeltes Saatgut zu verkaufen. Wobei es beim Saatgut ja nicht bleibt, von dem übrigens nicht, wie beim bisher verwendeten, einfach etwas zurückbehalten werden und in der kommenden Saison erneut ausgebracht werden kann. Dieses Saatgut benötigt auch einen bestimmten Dünger und ganz bestimmte Pestizide vom selben Hersteller, um einen Ertrag zu bringen, und die lokalen Landwirte geraten so in eine kaum reversible lebenslange Abhängigkeit von diesen Konzernen. Ähnliches bei Maschinenspenden. Eurodat hat 2014 errechnet, dass für jeden Euro, der in sogenannte Entwicklungsländer fließt, 2 Euro an die sogenannten Gebernationen zurückfließen. Unsere Entwicklungshilfe scheint sich zu rentieren, allerdings nicht für die Empfänger, sondern für die üblichen Profiteure des Neoliberalismus. Liebe Eva, vielen Dank für das Interview und wir hören uns wieder am 21. Juli mit einem brisanten Thema. Jetzt noch Queen mit einem Song, in dem es ebenfalls um Ausbeutung geht. Flick of the Wrist.